das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Sagt hallo und herzlich willkommen zu den nächsten 2 Stunden Kino hier bei Radio Blau, Radio Korax, Radio Fratz und im Stream. Aktuell nicht bei Spotify, aber dann, also ihr müsst schnell sein. Wenn ihr es am Wochenende noch hört, dann ist es wahrscheinlich noch online. Anfang der Woche geht es dann wieder off. Ich versuche es aber jetzt auch mal zu regeln, sodass Spotify nicht mehr meckert. Und ihr werdet das wahrscheinlich, wenn ihr uns bei Spotify hört, jetzt nicht mehr hören, denn wir machen da eine andere Anfangsgeschichte ohne dieses Trompeten-Solo und sagen hallo und herzlich willkommen zu Aki. Hi.
Hallihallo, guten Morgen.
Tag, Olli.
Guten Morgen.
Hallo, Jasmin.
Hey, hi.
Viel Spaß bei Filmriss. Ja, die Synthwave-Band Gunship war das mit einer Coverversion von Time After Time und die leitet unseren Horrorfilm der Woche ein.
Wer hat Angst? Ja, wer hat Angst?
Wir müssen sofort raus hier.
So sieht's aus und unser Horrorfilm der Woche ist Whistle und ich habe immer noch diese wunderbare Überschrift irgendwie meines Kollegen Peter im Kopf, der den Film für den Kreuzer rezensiert hat und er hat diese schöne Überschrift geprägt: Wenn Flöten töten.
Oh mein Gott, das ist natürlich richtig gut.
Ich gebe es gern weiter.
Respekt dafür. Ja. Das muss einem mal einfallen. Ja.
Wenn Flöten töten.
Jetzt erarbeitet mein Gehirn, was ich jetzt irgendwie Catchiges sagen könnte, aber leider nicht. Ah, reden wir so drüber. Ja, Whistle, Horrorfilm. Ja, ist scheint mir eher so ein Independent-Film zu sein, weil am Anfang stand so EFC, Independent Film Company heißt eine. Also ist jetzt irgendwie scheinbar nicht mit den großen Studios verbunden. Worum geht's? Es ist so der klassische Menschen finden ein okkultes Objekt, Horror und dann passieren ganz viele schlimme Dinge. In dem Fall ist das eine Flöte, die scheinbar aus der Maya-Kultur stammt und die wird von einer jungen Frau, die gerade gespielt von Daphne Keane aus Logan, hat gerade in die neue Stadt gewechselt und findet eben in ihrem Spind in der Highschool diese ominöse Flöte und denkt sich dabei erstmal nichts und dann wird die aber durch verschiedene Umstände pfeift jemand rein und dann kommt heraus, jeder, der diese Flöte hört, der wird mit seinem Tod konfrontiert. Also wird quasi von seinem eigenen Tod, den er später haben wird, heimgesucht und direkt umgebracht. Das ist eigentlich so auch die Prämisse. Dann müssen die natürlich erstmal dahinter kommen und dann entfaltet sich dieses klassische, es wird immer einer weniger Prinzip. Von der Struktur her ist der Film sehr nah an Wahrheit oder Pflicht, der vor, keine Ahnung, 10 Jahren oder so rausgekommen ist. Ne? Also es ist eigentlich fast so gesehen eine total ähnliche Prämisse und ein fast ähnlicher Ablauf. Die finden das, haben keine Ahnung davon und merken so, dass das Leute umbringt und dann versuchen sie irgendwie eine Lösung zu finden. Also in dem Sinne nicht unbedingt originell. Aber man muss sagen, dass der Film eigentlich irgendwie Spaß macht. Also Spaß in dem Sinne, dass er unterhaltsam ist. Er hat leider seine Längen. Ist auch irgendwie sehr drauf fixiert, immer wieder auf, wenn man dem Film nochmal ein Thema geben müsste, dann wären es wahrscheinlich so Liebesbeziehungen, weil irgendwie geht es sehr stark auch um Romanzen zwischen einzelnen Menschen, Romanzen, die nicht funktionieren, Romanzen, die sich finden. Und das ist so eine Art Nebenhandlung, die der Film irgendwie nochmal irgendwie so hat. Ist okay, aber zieht ihn dann manchmal irgendwie unnötig in die Länge. Genau. Und ja, was lässt sich noch sagen? Also mir hat er auf jeden Fall besser gefallen als The Mummy. Also wer hier dachte, hier Mummy wird das große Ding und Grenzerfahrung oder sonst was jetzt. Whistle ist jetzt kein mega krasser Horrorfilm. Also das ist auch alles irgendwie schon ausgelutscht. Also nachdem The Ring vor irgendwie 20 Jahren eingeführt hat, dass Leute irgendwie auf allen Vieren gehen und dann irgendwie so beschleunigt werden und da ein paar Frames fehlen und die Bewegungen komisch aussehen, das wird man in dem Film dann auch finden. Er hat sehr gute kreative Ideen, weil wie gesagt, die Leute werden da von ihrem eigenen Tod heimgesucht. Das heißt, ich will jetzt nichts vorwegnehmen, aber eventuell gibt's da auch eine Figur, die wird vielleicht durch Krebs in der Zukunft sterben und dann sieht dieser Dämon eben genauso aus wie diese Figur in diesem kranken Zustand. Also sieht aus wie im Krankenhaus, hat dann keine Haare mehr und sonst was und dieser Dämon, der genauso aussieht wie sein Tod, sein späterer Tod, bringt ihn dann um. Und das ist auch sowas, das ist eigentlich eine sehr kreative, schöne Idee. Und ja, es funktioniert gut. Es hat jetzt, ich würde jetzt sagen, gruselig, wenig. Es ist ein paar Jumpscares sind drin. Die funktionieren auch irgendwann, aber es ist was man einfach irgendwie auch schon immer mal gesehen hat. Also der Film wird einen jetzt nicht, also da wird keiner aus dem Kino kommen und sagen, oh, das war jetzt aber eine Grenzerfahrung. Aber es ist ein Horrorfilm, der einigermaßen gut funktioniert. Wie gesagt, die Prämisse ist ganz gut. Also ich finde solche Horrorfilme, die sich dann irgendwie so um ein Objekt drehen, manchmal ganz spannend und interessant. Ja, und schauspielerisch, ja, ich muss sagen, Daphne Keen, so sehr ich mich gefreut habe, sich mal wiederzusehen, würde ich sagen, soll in dem Film so ein bisschen, wie soll man das sagen, emotional gedämpft wirken, weil sie eben auch eine Tragödie hinter sich hat, aber irgendwann sieht sie dann doch ein bisschen gelangweilt aus, finde ich. Und sonst, ja, ist eigentlich so alles solide. Viel Blut auch, die Art, wie die Leute sterben, ist zum Teil auch sehr kreativ gemacht, muss man natürlich sagen, durch die Prämisse. Also ich würde sagen, kann man sich wirklich angucken. Ich glaube, er ist eher noch was für Teenager, weil das eben auch so in diesem Teenager-Milieu spielt, also Highschool und so. Also durchaus okay. Und die Musik ist manchmal ein bisschen nervig, weil jedes Mal, wenn jemand stirbt, kommt der gleiche Track. So auf die Art, so okay, wir wissen ja jetzt, dass das dieses Pfeifending war und das repräsentiert die Pfeife so ein bisschen, dieser komische Track. Ja, genau. Und auch viel Musik in dem Film, also den du gerade gespielt hast. Also Whistle, wer mal wieder einen Horrorfilm sehen will, der mittelmäßig ist, aber trotzdem eigentlich ganz gut funktioniert.
Solide.
Dem wird das auf jeden Fall empfohlen.
Auch mal wieder so einen richtig schönen mittelmäßigen Horrorfilm.
Ja. Es gibt Leute, für die es scheinbar wirklich, was sie in ihrem Leben wollen.
Absolut. Ja. Und so in dem Duktus von den schon erwähnten Dingen wie Talk to Me oder Wahrheit oder Pflicht oder so, ist es schon, fügt er sich da gut ein.
Funktioniert so gut, der Film. Also so, das muss man schon sagen. Es ist nichts mega Besonderes, aber er funktioniert.
Wow. Okay, das ist schon mal gut. Gibt ja auch viel, was nicht funktioniert. Hier funktioniert's mal. Auf jeden Fall könnt ihr jetzt euch Whistle anschauen. Sehr gut, da zwitschern die Vögel schon. Wir hören ein kleines bisschen erstmal Musik hier quasi zur Einstimmung. Ja, das ist hier schon die bedeutungsschwangere Musik von Brian Tyler. Klingt so ein bisschen nach Avengers oder so. Ist aber was anderes. Und zwar der zweite unserer
Filmstarts der Woche.
Genau, richtig. Und wir wollen reden über Nürnberg, der ab dieser Woche in den Kinos läuft. Die starbesetzte Neuverfilmung von James Vanderbilt. Über die Prozesse von Nürnberg, und die sind ja eigentlich ziemlich gut aufgearbeitet und abgearbeitet in den Filmen von Filmschaffenden. Die Nachkriegsprozesse, das Ende der Nazi-Diktatur ist sehr gut dokumentiert. Bereits parallel zum Prozess 1948 entstand ein Dokumentarfilm. Die wohl bekannteste Nacherzählung ist der starbesetzte Gerichtsfilm Das Urteil von Nürnberg von Stanley Kramer. 1962 mit 2 Oscars ausgezeichnet und bis zuletzt weiterhin auch im Kino gewesen und verfilmt, unter anderem 2023 mit dem russischen Kinofilm Nürnberg und einem großen Fernsehfilm im vergangenen Jahr. Jetzt hat also wieder Hollywood das Thema entdeckt und bringt Nürnberg mit Russell Crowe als Hermann Göring in die Kinos, und wir haben ihn uns angeschaut und wollen darüber reden. Und das Interessante und fast schon Interessanteste eigentlich an diesem Film ist ja auf jeden Fall die Perspektive, aus der erzählt wird. Das Ganze basiert nämlich auf dem 2013 erschienenen Buch Der Nazi und der Psychiater.
Genau, denn es geht erstmal aus der Perspektive des Psychiaters Douglas Kelly, gespielt von Rami Malek. Der wird einberufen von den Amerikanern, um die festgenommenen Nazis darauf zu untersuchen, ob die für die Gerichtsverhandlung aussagekräftig sind oder ob die unter irgendwelchen psychologischen Einschränkungen leiden. Weil es ist ja meistens so, dass man manchmal nicht vor Gericht kommt, wenn man irgendwie eine psychische Krankheit hat. Und dann lernt er eben gleich am Anfang Hermann Göring, gespielt von Russell Crowe, kennen und versucht ein bisschen zu ihm durchzukommen und einfach rauszukriegen, was hinter diesem Mann steckt, und denkt dann auch gleich für sich, Mensch, das war ja noch nie da gewesen, ich mach mal dann auch gleich noch parallel ein Buch dazu und schreibt auch parallel noch so seinen Memoiren dazu. Genau, und so sehen wir quasi nicht diesen Prozess als Prozess, sondern die Vorgeschichte, wie es überhaupt zu dem Prozess kommt, wie auch eben die Amerikaner und die Briten versuchen, die Nazis vor Gericht zu bringen, und wie das alles so im Hintergrund abgespielt wurde. Und das fand ich einfach mal eine interessante Perspektive, hat mir gut gefallen, so aus der Optik heraus. Aber trotzdem unterm Strich würde ich für mich sagen, den Film hätte ich jetzt nicht gebraucht.
Das ist ja grundsätzlich die Frage, die halt im Raum steht. Ne? Braucht es den Film? Und die kann man ja auch nicht klar beantworten. Ja und nein, oder? Also in seiner Art vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber um das Thema nochmal auf die aufs Tablett zu heben und ins Bewusstsein vielleicht auch einer potenziellen Zielgruppe zu bringen, ist der ja vielleicht gar nicht verkehrt.
Das ist ein Film für den amerikanischen Diskurs und es ist ein Hollywood-Film im schlechtesten Sinne des Wortes. Es ist glatt gebügelt, es ist Geschichtsklitterung und Revisionismus in einem Film. Wir kriegen natürlich Schauwerte, die haben da alles gut nachgebaut, die Ausstattung ist teuer, das sieht man. Es ist prestigeträchtig besetzt mit Schauspielern, die man alle schon kennt vom Gesicht, die dann da halt historische Rollen spielen. Es ist aber auch eben für den Zuschauer, dem man gar nichts zutraut, aufbereitet, wo man halt sagt, ja, das ist ein ernstes Thema, aber nicht für uns. Wir nehmen jeden Gag mit, wir schneiden alles auf Pointe. Und
ich habe mir da ein paar dumme Beispiele rausgeschrieben.
Ja, sehr, sehr gut. Dann bitte, ich mache direkt weiter mit Beispielen.
Matchcuts, wenn eine Kippe weggeschnippt wird und dann das Geräusch übergeht in einen, jemand tritt in eine Pfütze rein, macht ein Geräusch. So, das ist ganz wichtig. Zitate wie "We need someone bigger than the president, cut zum Vatikan. Wir brauchen den Papst." Es ist wie ein Marvel-Film geschnitten dann. Mhm. Also an der Stelle musste ich da auch wirklich dran denken, weil ich so dachte, das wirkt wirklich wie Samuel L. Jackson sagt, wir brauchen ein Besseres als Captain America und dann schneiden wir irgendwie nach Afrika zu Black Panther oder sowas.
Ja, Captain America versus Hitler.
Es ist so, ne? Wirklich schrecklich, ja. Was das angeht.
Es ist halt inszeniert wie ein Abenteuerfilm und ich glaube, nicht jeder Stoff muss ein Abenteuerfilm sein und ich glaube, dass also der Film verwendet auch die damals im Prozess gezeigten Aufnahmen des Holocaust, wo halt die Befreiung von KZs gezeigt wurde und eben, wie die Leute da aussahen, was es da für Bilder gab. Und das wird dann halt in dieses, diese Melange von ja, nicht mal Aaron Sorkin-artigen, aber diesen
ist eine so, Überinszenierung.
Ja, so ja, witty Hollywood-Sachen, Pointen geschnitten, dann gibt es das Ding und wir sehen, wie die alle drauf reagieren, wie sich das angucken und das ist eine Rahmung, die irgendwie sozusagen der Ernsthaftigkeit des Themas nicht gerecht wird und gleichzeitig auch viele dieser Gags dann so halt hohl wirken lässt, wenn man merkt, ja, hier ging es eigentlich um was, aber ihr erzählt jetzt so eine Geschichte drumrum und ja.
Ja, die gerade wenn sie dann irgendwann mal im Gericht sind und diese Verhandlung beginnt und das ja, glaube ich, soweit ich das mitbekomme, auch dann wieder hauptsächlich auf Protokollen basiert und nicht eben geschrieben ist. Ich finde, das merkt man auch, weil auf einmal ist der Ton des Films so anders, so, weil auch wie Rami Malek am Anfang eingeführt wird mit seinem Kartentrick da und irgendwie Frauen beeindrucken, keine Ahnung was. Oh, er ist der smarte Typ, der hier irgendwie, den die Leute noch hot finden oder so. Und die ganze Zeit hat das so eine Tonalität, auch diese, ich finde es schon fast extrem starke Bewunderung und auf Hermann Göring irgendwie. Und dann cut to, hier sind jetzt die Prozesse, hier sind Aufnahmen aus dem, also echte Aufnahmen aus dem Holocaust, aus den KZs. Das fühlt sich so unpassend an in einem Film, wo es eigentlich darum gehen sollte. Und da würde ich dann sagen, dann hat ja der Film irgendwas falsch gemacht, wenn sich diese Szenen, die das Echte dann wieder machen, eben so unpassend und tonal anfühlen.
Ja, und die Gerichtsszenen werden auch wie ein Gerichtsdrama inszeniert, was uns aber die tatsächliche Argumentation der Richter, beziehungsweise der Ermittlungsrichter im Nürnberger Prozess, also wird da halt nicht verfolgt, sondern es wird auf so ein, am Ende ist es Gesinnung und nicht, das waren Verbrechen, die ihr da begangen habt und ihr konntet es wissen, also darauf wird es nicht rausgebracht, sondern auf ein, nein, Göring sagt sich nicht von Hitler los und deswegen ist er schuldig. Und was der Schluss dieser Prozesse war und worauf das Urteil gefällt wurde, aber sie schneiden und inszenieren es so, als wäre es das und es wäre halt irgendwie so ein cooler, hier machen zwei Leute Bulle, böser Bulle im Gerichtssaal und damit haben wir Göring jetzt ausgetrickst, weil wir seinen Psychiater auf unsere Seite gezogen haben und plötzlich ist es so, dass wir ihn dann doch gekriegt haben, stellt sich raus, Göring war ein Nazi und damit schuldig. What the fuck?
Ja, das war wirklich, also das hat mir auch so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, dass eben Hermann Göring dann mittendrin mal wie so ein liebender Familienvater dargestellt wurde und ach Mensch, können Sie mal einen Brief für meine Frau und meine Tochter mitnehmen? Oh, und dann ist auch noch die Frau und die Tochter so eine nette Mensch. Also es war so schlimm, wie dieses Thema ist. Das wurde so wie so eine nette Geschichte erzählt, so wie, ja, ach Mensch, wir sind doch alle nur ein bisschen Menschen. Und wie ihr eben auch sagt, diese Zwischenschnitte, klar, diese, also da habe ich mich dann wirklich gefragt, sind die Aufnahmen von den KZs jetzt wirklich echt?
Ja, das waren die auch gezeigt wurden.
Und dann war mal wirklich was Schockierendes in dem Film aufgetaucht, wo man mitgefühlt hat. Und dann gab es dann wieder diese Szenen mit zum Beispiel Rudolf Hess, wie er über Schottland abstürzt. Und das war ja schon fast wie ein Charlie Chaplin
Zwischensequenz.
Das war ja oberalbern.
So Einblendung, als wenn man diese Charakter bei Inglourious Basterds vorstellen würde.
Genau, so eine Einblendung.
Das ist Rudolf Hess. Und da gibt es halt so eine kurze, schnelle Schnittfolge von lustigen Dingen, die passieren.
Und gleichzeitig lustig. Wird aber ja noch alles erzählt, was man sieht. Also er traut einem nicht mal zu, dass es nur reicht, dass man das irgendwie sieht, sondern es wird erzählt und man sieht es.
Ja.
Aber ich meine, ich gucke mir an, was James Vanderbilt geschrieben hat und denke mir so, ich war irgendwie darauf vorbereitet. So, der Mann, der irgendwie einen Amazing Spider-Man-Film geschrieben hat, der zwei von den drei letzten Scream-Filmen geschrieben hat, irgendwie den zweiten Independence Day-Film für Adam Sandler, irgendwelche Murder-Mystery-Filme für Netflix geschrieben hat, bin ich jetzt
im Moment
nicht ganz
der
so
Wahrheit mit James, mit Robert Redford und Kate Blanchett war noch ganz gut irgendwie. Das war so ein Polit-Thriller.
Ich meine, er hat auch bei Zodiac mitgeschrieben, aber wenn ich halt sonst gucke, was der Mann sonst noch so für mehr fast verbrochen hat.
Dabei ist ja die Vorlage eigentlich wirklich eine Kuh gewesen. Irgendwie 2013 kam das Ganze heraus. Jekyll Hyde hat es geschrieben und der hat da wohl irgendwie auf Originalaufzeichnungen gefunden und die dann halt eben verwendet, um die Geschichte zu erzählen. Also von der Perspektive her ist das ja durchaus wirklich was Neues, beziehungsweise auch interessant. Und der Film ist halt wirklich der ist halt als Unterhaltungsfilm aufbereitet. Ne? Also da werden wahrscheinlich viele, die da jetzt reingehen, auch nicht unsere Kritikpunkte teilen, weil sie es halt einfach nicht besser wissen vielleicht auch. Und es guckt sich gut weg. Aber das ist, glaube ich, das Schlimmste, was man sagen kann über den Film.
Ja, also ich finde, das Zielpublikum war nicht Deutschland.
Ich würde aber behaupten, dass auch der Stanley Kramer-Film in Anführungsstrichen sich gut wegguckt, weil es einfach ein guter Film ist, der aber gleichzeitig halt in keinster Weise irgendwie die Ernsthaftigkeit vermissen lässt an diesem Thema zum Beispiel.
Ja, und ich glaube, man hätte auch Sachen richtig, also diese, was für mich tatsächlich der größte Kritikpunkt ist, wie am Ende der Prozess gemacht wird, weil da werden, also das andere ist halt, wie frame ich Fakten, und hier kommt es halt durch das Framing dazu, dass eben die Argumentation, warum waren die schuldig, verwässert wird, und das fand ich sozusagen, das finde ich nicht gut, wenn der Film uns Geschichte in irgendeiner Form vermitteln will. Das kann man raffen, das kann man sehr, ich sag mal, populärwissenschaftlich machen. Das dürfen Hollywood-Filme alles, aber ich werfe ihm vor, wenn es eben in Richtung eines Revisionismus geht, weil die Story damit besser ist und spannender und mehr auf eine Person fokussiert. Das war dann eben eine Priorität, die ich so mir gewünscht hätte, nicht gesetzt worden wäre. Ich möchte dem Film zugute halten, dass er natürlich im Herzen antifaschistisch sein möchte und dieser Punkt von alle könnten Nazis sein, auch Nazis können liebende Familienväter sein, und es gibt da halt alles, das wird natürlich dadurch, wie karikaturenhaft alle anderen Nazis außer Göring dargestellt werden, wieder ein bisschen untergraben, aber prinzipiell der Punkt von auch in den USA könnten wir Nazis werden, und der am Ende gemacht wird, und der Punkt von die Nazis, das waren einfach Leute, die Verbrechen begangen haben, das waren keine Monster, die mit uns nichts zu tun haben, das sind ja Diskursbeiträge, die gerade relevant sind, auf eine Art in Deutschland, aber sicherlich noch einmal auf eine andere Art in den USA, wo der Film seine Hauptzielgruppe hat. Und das möchte ich dem Film zugute halten, dass er was versucht.
Mhm. Ich würde noch anmerken, den Pet-Peef, den ich habe, ist dann, wenn man es im Original guckt, vor allen Dingen, ich verstehe nicht, warum man den berühmtesten Nazi mit einem Native-Deutsch-Sprecher besetzt, aber die alle anderen mit deutschen Leuten besetzt, weil dann fällt noch mehr auf, wie schlecht sein Deutsch eigentlich ist, obwohl er halt Hermann Göring ist oder so.
Naja, da braucht dieser halt einen Charakter darstellen.
Ja, ja, das, wo ich mir dachte, als hätten ihr da nicht auch einen Deutschen finden können, der das hätte machen können. Genau, dass die deutschen Charaktere, die von Engländern gesprochen oder von Amerikanern gespielt werden, die dann auch besseres Englisch als Deutsch sprechen, obwohl sie eigentlich nur 4 Jahre zum Beispiel in Amerika waren, wenn ich da noch an andere Charaktere denke.
Aber that being said, ne, also trotzdem muss ich halt sagen und dem Film attestieren, dass er halt schon gute Schauspieler und auch gute Schauspielerleistungen hat in jedem Fall. Ne? Also Michael Shannon ist hier zu sehen, Rami Malek und Russell Crowe, die machen ihren Job schon gut. Und recht überzeugend.
Und was du jetzt gerade gesagt hast, auch mit dem Englischen und mit dem Deutschen, also ihr habt den ja in der Originalfassung geguckt und ich hatte ihn halt im Deutschen gesehen und das war nochmal ein ganz anderes Wust, weil Rami Malek ja mit ihm ja Also, das sind ja alles
Akzent
eigentlich...
Freideutsch spricht.
Ja, nee, ja. Genau, die sprechen Deutsch. Also Rami Malek geht da rein, sagt, okay, hier, ich brauche dich mal als Übersetzer. Dann sitzt Hermann Göring da und dann spricht Rami Malek mit dem Hermann Göring Deutsch. Der Übersetzer übersetzt Hermann Göring ins Englische. Dann antwortet der auf Englisch. Also das war so ein Durcheinander. Ich saß einfach da und dachte, das kann jetzt nicht wahr sein. Konnten wir hier an der Stelle nicht vielleicht auch einfach das so belassen, wie es ist? Der deutsche Zuschauer rafft das schon irgendwie, aber so war das so ein Durcheinander, da komme ich jetzt bis heute nicht drauf klar, wie das gemacht wurde. Das war wirklich ganz, ganz schlimm.
Das sorgt das dann nochmal für zusätzliche Irritation auf jeden Fall. Dariusz Wolski, Napoleon, Kameramann unter anderem, hat hier die Bilder in Szene gesetzt und das sieht ja, wir haben es schon gesagt, auch ganz gut aus.
Sehen angemessen teuer aus.
Brian Tyler hat halt eben diesen pathosgeladenen Score gemacht, den wir jetzt hier gerade noch im Hintergrund hören. Und das alles fügt sich dann doch zu einem sehr unbefriedigenden Filmerlebnis zusammen, das es jetzt im Kino zu erleben gibt und zwar in vielen Kinos.
Kommt drauf an, ne? Also ich denke, besser man schaut den und setzt sich mit der Thematik dann nochmal danach auseinander, als man guckt gar nichts davon und interessiert sich nicht dafür.
Ja, man muss sich bewusst sein, man lernt weniger als im Wikipedia-Artikel, also das Bohemian Rhapsody, der Kriegsverbrechen.
Ja.
Aber wir das wissen ja, Klassiker... Das Gegenteil von gut ist gut gemeint.
Ja.
Nürnberg ab dieser Woche zu sehen. Ja, so viel also zu Nürnberg ab dieser Woche in den Kinos zu sehen. Und wir wollen wieder reden über Dinge, die vielleicht besser sind. Lasst uns reden über Nachbeben, ein Film aus Dänemark, ne? Mit Trine Dierholm in der Hauptrolle, die ich ja sehr gerne mag, tolle Schauspielerin und wir befinden uns hier wieder, so eine Anlehnung quasi an Heldin, den großen auch Erfolg des letzten Jahres, sind wir hier wieder in einem, ist es eine Notaufnahme?
Ist eine Notaufnahme, genau, also zumindest ein Krankenhaus und wir lernen die Ärztin, Notfallärztin Alex kennen oder Alex, gespielt von Özlem Saklanmak. Also richtig hervorragend gespielt und wir lernen einfach den Alltag kennen, wo man auf Arbeit kommt und zack geht der Alltag los. Also die haben noch eine kurze Besprechung, da merken wir schon wieder, okay, die Hälfte der Belegschaft fehlt wegen Krankheit und was auch immer. Dann gibt es noch eine neue Assistenzärztin, die muss auch mit ins Boot geholt werden und wird eigentlich quasi auch in diese Situation, die jetzt quasi als Alltag auf sie zukommt, reingeworfen. Und die Alex, die erklärt sich bereit, dann auch noch das Notfalltelefon, falls mal was ist, noch schnell zum Einspringen mitzunehmen und hetzt quasi von einem Patienten zum anderen. Und wenn mich nicht alles täuscht, war das auch bestimmt eine 15-minütige, ungeschnittene Szene. Hm. Das war irre. Also man wird da richtig reingeworfen, wie diese Notfallaufnahmesituation. Da kommt zuerst ein Patient, der hat, und eine Patientin, die hat einen Schlaganfall. Die muss sie untersuchen. Dann wird sie angerufen und wird in ein Zimmer gerufen, wo ein junger Mann sitzt, der über Kopfschmerzen klagt. Und sie untersucht ihn und sagt so, ja, okay, das geht alles wunderbar. Ich würde den wieder nach Hause schicken. Weil eben so, wie das ihr erklärt wird und was eben gerade auch noch alles parallel passiert, eben das zu ihrem Urteil führt. Aber das unglücklich ist, dass sie dabei, dass ihr eigentlich kein Fehler unterläuft, aber es passiert eben, dass der junge Mann zusammenbricht und dann ins Koma fällt. Und dann tritt dann eben eine Mühle los, dass eben ihr verfälschtes Urteilvermögen oder die falsche Diagnose dazu führt, dass eben ein junger Mensch im Koma liegt und die Mutter, gespielt von Trine Dürholm, die ist ja komplett mit aufgelöst. Dann kommt noch der Vater dazu und auf diese Alex brechen so viele Emotionen und so viele Dinge ein und trotzdem muss sie auch gleichzeitig noch Menschen untersuchen und das ist so ein spannender, aufreibender Film. Also man ist quasi mit gefesselt und man ist quasi mit auf 180. Also das ist wirklich so ein stressiger Alltag, der einem da vorgeführt wird. Richtig, richtig gut gemacht, gut inszeniert, toller Schnitt, tolle Darsteller, tolle Thematik. Wie geht man eben mit so einer Situation um, wenn man eben, man kann einem nicht immer 100% perfekt sein und Menschen machen Fehler oder schätzen was falsch ein und das war eben eine spannende Geschichte, um das Ganze einfach mal aus der Perspektive zu sehen. Also kann ich sehr dazu empfehlen, den im Kino zu gucken.
Ja, es klingt, als würde man den Stress secondhand mitnehmen.
Ja, genau. Also danach waren wir so auf 180, so mit Puls oben, das war richtig, richtig spannend. Also es drückt einen richtig in den Sitz rein oder auf die Vorderkante, wenn man einfach in den Fernseher reinkriechen will oder in den Bildschirm. Ne? Also das war richtig, richtig gut gemacht. War eine Überraschung für mich. Dachte, naja, gucke ich mir den jetzt an. Also der war spitzenmäßig. Sehr empfehlenswert.
Sehr gut. Wo kann man den denn nachholen?
Genau. Ja, der Film läuft ab dieser Woche im Passagekino im Regina und auch im Lux. Von Zinini Elkington, dänisches Drama, hatte vorher auch die Königin und der Leibarzt. Da war sie als Schauspielerin zu sehen, aber hier halt eben jetzt als Regisseurin. Und das Ganze, wie schon gesagt, besetzt mit Trine Dirholm in der Hauptrolle und ja, auch einer tollen, eher Neuentdeckung, glaube ich, ne? Özlem Saklanmak.
Auf alle Fälle, richtig tolle Schauspielerin.
Ja. Super, wunderbar. Dann also Nachbeben schauen. Ab dieser Woche läuft er. Danke dir. So, und das hier? Beamt uns zurück in die 90er. Oh yeah. Das ist Filmstock. Ich sage an dieser Stelle nur noch Finish him und hallo Robert, grüß dich.
Hallo.
Hallo, schön dich zu hören und auch zu sehen hier. Wir wollen reden über die Fortsetzung, die so ein bisschen aus dem Kalten kam, wobei ja auch schon eine ganze Weile angekündigt war, dass es einen neuen Mortal Kombat Film geben würde. Und nun ist es also endlich, in Anführungszeichen, Fragezeichen, wieder so weit. Es gibt also Mortal Kombat, die bekannte und beliebte Prügelspielserie auf der großen Leinwand zu sehen und ihr habt ihn euch angeschaut, lieber Robert. Erzähl uns noch vielleicht ein paar Takte noch zu deiner Beziehung zu Mortal Kombat.
Ja, also ich kannte damals tatsächlich zuerst den Soundtrack vom ersten Film, dann erst den ersten Film und dann überhaupt das, das Spiel, das erste, was ich hier mal zu Gesicht bekommen habe, Teil 2, was ja damals schwierig war. Also das war ja, da war das aber auch schon alt. Das war ja dann eben so 95, also 96, 97 rum. Genau, es war ja, der Film war ja schon rausgekommen. Und da, wo ich dann Mortal Kombat 2 zu Gesicht bekommen habe, das war dann auf dem PC, aber es war ja auch schon auf Konsole, so ein Prügelspiel, was auch damals auch indiziert war und man kam ja kaum daran. Ja, und dann hat es viele, viele Nachfolger bis über 10 Teile, bis das 3D und was weiß ich, alles in sich gezogen. Die sind alle mittlerweile rehabilitiert. Auch zwar richtig brutal heutzutage in der Grafik, aber trotzdem heutzutage ab 18 klar, aber freigegeben. Und es gab dann noch eine Fortsetzung, 97, also 95 der erste Film, 97 der zweite. Das Beste war die Musik an den Film, aber sie hatten auch so ein bisschen... Also die waren immer mein Herzen, weil die hatten so, die waren wunderschön trashig, die konnten man wunderschön gucken. Und ja, der erste war ja von Anderson, vom Regisseur, der damals dann später die Resident Evil-Filme, sag ich mal, verbrochen hat, weil der hat ja mit der Marke auch gemacht, was er wollte. Ja, genau, aber jetzt sind wir hier wieder in der Zukunft. Wir sind im Jahr, erstmal im Jahr 2021, denn da wurde gedreht, der erste, also das Reboot von Mortal Kombat. Ach, zwischendurch gab es irgendwann auch noch eine TV-Serie. Also es ist ja wirklich, die haben ja alles abgegrast, aber das war auch sehr trashig. Und 21 gab es eine Ankündigung für einen Film, der ein bisschen ein Pandemieopfer geworden ist. Also bei uns war er gar nicht so richtig im Kino. Ich habe ihn auch zum ersten Mal gesehen, indem wir zum Mediamarkt gefahren sind, kurz vor 20 Uhr, den Film geholt haben, Essen gemacht haben und den reingetan hatten, weil wir Bock hatten und hatten viel Spaß. Und schon der Grund, auch wie beim Film, den wir jetzt besprechen, ist der Score von Benjamin Walfisch, der richtig reinhaut, der richtig knallt. Ist ein Komponist aus dem Hause von Hans Zimmer, der da immer richtig, ja, das klingt da ein bisschen so, ein bisschen Nolan-mäßig, der Score brettert einfach so richtig dahin. Und der Regisseur, der bis dahin eben nur Werbevideos gemacht hat und so weiter, war sein erster Spielfilm und aus Australien und hat natürlich aber auch viel versucht in echt zu drehen, also in irgendwelchen Kohleminen in Australien gedreht und so weiter oder echtes Eis auf das Autos geworfen und alles und hat wirklich viel versucht, nicht so viel Animiertes zu benutzen, was dem Film ziemlich gut getan hat und ich hatte viel Spaß damit. So, das ist jetzt die Einladung für das ganze Mortal Kombat-Sache. Und im ersten Mortal Kombat-Film, den es 21 gab, gab es noch kein Mortal Kombat. Das hat man dann, das können wir jetzt mal spoilern, weil da wurden die Kämpfe zusammengesucht. Und erstmal dieses Lore, erstmal die Geschichte. Also der Film hat sehr gut funktioniert für alle Leute, die auch nicht mal mit Mortal Kombat irgendwas am Hut haben. Weil wir hatten einen Hauptcharakter, Cole Young, der genauso wie der Zuschauer eben da eingeführt wird. Und dem das alles erklärt wird, sozusagen, dass der Film auch komplett funktioniert ohne Vorwissen. Was für die Filmwelt, finde ich, manchmal gar nicht so schlecht ist. Mit ihr auch alle abgeholt werden und nicht alles immer wissen müssen. Ne, das ist ja, finde ich, auch manchmal sehr gut. So, und der Film endete damit, dass der Hauptcharakter sagt, ich muss nach Hollywood. Und dann wird gefragt, was gibt es denn in Hollywood? Und dann schwenkt ein Kameraschwenk, geht dann auf ein Poster von Johnny Cage, den man auch nur wo man den Gürtel nur sieht und nicht sieht, wer ihn spielt. So, und jetzt sind wir angekommen. Und das war klar, es musste eine Fortsetzung eventuell kommen, weil eigentlich gab es noch kein Mortal Kombat. Und ich hätte es jetzt nicht so wirklich für möglich gehalten, weil er hatte nicht eine Chance, im Kino viel Geld zu machen. Ne? Er kam irgendwie, bei uns war ich glaube gar nicht im Kino. Ich habe es nicht mitbekommen, habe den auf Blu-ray eben dann geholt. Und in den USA ein bisschen, weil ja gleichzeitig, er war ja so ein Opfer von Warner Brothers, der auch gleichzeitig bei HBO Max gezeigt werden musste. Das war ja genau wie Matrix, die Kinos waren irgendwie schon offen, aber trotzdem musste er im Streaming gezeigt werden und somit sind wenig Kinozuschauer gewesen. Aber scheinbar hat genug Geld gemacht, dass die ja, Produktion durchgewunken hatte, würde. So, und jetzt waren wir gestern im Kino. Und jetzt wird erstmal jemand anders zum
danke dir. Lassen. Danke für die ausführliche Einführung. Ja, und jetzt ist natürlich die große Frage, lohnt sich das denn und hat sich das denn gelohnt, das Ganze wieder zu beleben und wie ist das nicht nur für Fans oder doch nicht?
Hier gehen die Daumen hoch.
Die Daumen gehen hoch.
Ja, also wie du gerade gesagt hast, ich habe wirklich von Teil 1 gar nichts mitbekommen, 2021. Ich war überrascht, dass Teil 2 Schätzungen gibt. Nach der Hacken gibt es auch aus den 90ern. Also super, super unterhaltsam. Das ist erstmal so mein erstes Fazit. Und ja, also mich hat der Film gleich reingezogen. Es wurde gut erklärt, warum wer wie wohin kommt. Und die Charaktere haben für mich derart gut funktioniert. Und es waren so lustige Gags dabei und so krasse Fights. Also da war einer dabei, da kämpfen die gegeneinander. Also da dachte ich, oh mein Gott, ich halte das nicht mehr aus. Das war so spannend. Dann gucke ich zu Olli rüber. Ich so, oh, ist das aufregend? Der so, ja, ist voll krass. Und also es hat richtig, richtig Spaß gemacht, den Film zu gucken.
Ja, es ist auch wirklich erstaunlich, wie der Film das schafft, trotz dieser vielen Kampfsequenzen. Das wird nie ermüdend.
Nee,
ja?
Gar nicht.
Also es immer gibt so viele Neues. Actionfilme, wo dann wirklich immer, oh, jetzt kämpfst du schon wieder. Ist jetzt natürlich thematisch in dem Ding durch das Spiel natürlich auch verankert. Aber dass das als Film jetzt auch so gut funktioniert, also die haben ja zum Teil diese, man kann ja fast sagen, die Struktur des Spiels für diesen Film dann tatsächlich so richtig übernommen. Also ohne jetzt groß mit der Nebenhandlung irgendwie alles in die Länge zu ziehen, sondern okay, jetzt kämpft der gegen den, dann kämpft der gegen den, die beiden gegen den. Also das, aber es funktioniert erstaunlich gut und natürlich auch sehr, sehr gut, geführt von Carl Urban als ja, Johnny Cage, der da sowohl als Comic Relief, aber eben auch als neue Figur da eben noch ein bisschen mehr Farbe reinbringt und auch einfach ja mehr Unterhaltungswert und mehr Spaß irgendwie. Also das war wirklich schon, muss man sagen, ein richtig, richtig unterhaltsamer Film. Ja. Also der geht auch, ich glaube, er ging jetzt knapp zwei Stunden. Ja, genau, aber hat sich nicht so angefühlt.
Also für Mixed Martial Arts oder generell Martial Arts Fans ist das ein Must-See. Ich fand den gut. Also klar, es gibt andere Martial Arts Filme, aber für das, was er ist, war er hammermäßig.
Also ich glaube, die Kämpfe an sich tatsächlich, da würde ich eher sagen, die sind nicht alle so mega geil. Die sind dafür einfach passend zu den Spielen. Ja, so, also die Choreos hätte noch mehr rausmachen können. Ich war ja tatsächlich sehr glücklich, dass es diesmal einfach basically wie die Story von einem dieser Spiele war. Es ist komplett absurder Quatsch einfach. Wir sind irgendwo im Nether und in der Outworld, weil es da irgendwie auch mehrere Dimensionen gibt und sowas, wo wir uns drum kümmern müssen. Da kommt Shao Kahn, der alle besiegen möchte und alles einnehmen möchte. Und jetzt gibt's eben Mortal Kombat, weil da entscheidet sich dann das Schicksal der Welt, wie immer. Ja, ich war nämlich beim ersten Teil noch so, ja, da gibt's schon gut auf die Fresse, aber wo ist mein Mortal Kombat? Wo sind meine wilden Arenen?
Das war sehr bemerkenswert.
Und hier gibt's einfach Kämpfe in Arenen, wo ich so dachte, guck mal, das habe ich selber 50 Mal gespielt. Hm. Genau das. Und hatte damit dann sehr viel Freude einfach. Und Finish Him war auch wieder angesagt. Es gab auch, also ich fand schöne Gewaltspitzen, wo man natürlich Abzüge machen muss, weil es dann doch, es ist halt schon alles sehr digital diesmal. Ja, also sie stehen auch viel vor Green, so, aber ich konnte da auch teilweise zwei Augen zudrücken, weil ich einfach so war, da gibt's einen dummen Spruch von Johnny Cage, der macht seinen wichtigsten Move, das ist auch ganz wichtig, auch wenn er nur einmal im Film macht, aber Nutbuster muss sein. Da haben wir auch sehr laut gelacht, deswegen, dass die wichtigen Sachen passieren. Und im Grunde ist es ja, es steht Mortal Kombat drauf und irgendwie ist es aber auch ein Kitana-Film.
Auf jeden Fall. Das ist ja das Tolle an dem Film. Es steht jetzt nicht nur Johnny Cage im Vordergrund, sondern auch wirklich tolle weibliche Darstellerin. Einmal von Adeline Rudolph gespielt, Kitana, die Prinzessin, die leider mit zusehen muss, wie Shao Kahn ihren Vater quasi besiegt und von ihm quasi als Adoptivtochter aufgenommen wird. Die kämpft toll. Also deswegen gibt es richtig tolle Szenen und die hat dann auch noch eine Leibwächterin gespielt von Tati Gabriel, die Jade, auch ganz toll und eben auch noch auf der guten Seite, die Sonya Blade, gespielt von Jessica McNamee. Also richtig tolle weibliche Darstellerin. Also da ist auch wirklich von Powerfrauen eine Menge dabei und das hat richtig Fun gemacht, den Damen auch beim Kämpfen zuzusehen. Das war echt spitze.
Ja, absolut. Also kann ich wirklich nur zustimmen.
Entschuldige?
Nee, ich wollte nur vorhin nochmal das kurz sagen, was ich vorhin mit bemerkenswert meinte, war, dass ich habe ja den ersten kurz vorher geguckt und ich fand das dann auch sehr, wie Robert hat es ja auch schon gesagt, sehr bemerkenswert, dass im ersten eben das Mortal Kombat noch gar nicht stattfindet. Ja, ja. Und jetzt ist im zweiten quasi wirklich so, hier, jetzt sind die Handschuhe aus, jetzt gibt's das Mortal Kombat hier, ne? Also so mit allen mit den ganzen, wie sagt man, Raising the Stakes, ne, was auf dem Spiel steht, ne, dass die Erde auf dem Spiel steht und alles. Also das war schon nicht schlecht.
Ja. Dafür spielt der Hauptcharakter aus dem ersten Film mehr eine Nebenrolle und wird nebenbei mal abgehandelt. Ich glaube, Robert, wir hatten uns kurz danach unterhalten, ob der überhaupt drin war. Ich musste jetzt in der Castliste nachgucken. Er war auf jeden Fall ja drin. Hatten wir nicht?
Wieso, er war doch die ganze Zeit drin, hast du nicht gesehen.
Ja, ich habe ihn nicht mehr wahrgenommen, weil er mir so egal war.
Fußpanzer gehabt.
In dem Sinn war das aber ein guter Überraschungsmoment, ne? Also wir wollen jetzt zurücknehmen, aber ich fand es einen guten Überraschungsmoment, weil seinen Verlauf in der Geschichte fand ich einen guten Überraschungsmoment, ohne das jetzt.
Ich glaube, da weiß man, was Phase ist, wenn man sieht, gegen wen er kämpft.
Das ist leider also, das, was man ja in den ersten Minuten schon denkt, so, der wird, ja.
Bei mir war tatsächlich ein bisschen anders, weil ich den ersten wirklich richtig gut fand und schon mehrfach gesehen habe. Und jetzt kommt was ganz Komisches von mir. Ich fand, es war zu viel Handlung in dem Film. Der erste ging mehr Action hin und Stück für Stück und irgendwie. Und der hat mir zu sehr, also nicht zu viel Handlung, aber dieses, mir war so, es gab so eine Dramatik mit dem Volk von Kitana, was so, ne, wo so, um so, naja, wo man so Gefühle haben musste. Und dann gab es dann die andere Seite mit diesen ganzen dummen Sprüchen und so. Was so, ich weiß nicht, das war irgendwie, also der erste Film hat auch ein bisschen mit am Anfang mit Sub-Zero und Scorpion auch angefangen, dass es wirklich eine Tragödie ist, aber der, also auf jeden Fall war der erste Film, hat einen dunkleren Ton gehabt, der war nicht so witzig, obwohl wir hatten
Kano halt keinen Johnny Cage.
Teil. Wir hatten Kano im ersten Teil, der witzigerweise den Synchronsprecher von Carl Urban
hatte. Da habe ich auch dran gedacht,
So, und ich habe dann, wo ich den letzte Woche noch gesehen habe, habe ich gedacht, oh scheiße, wie machen die denn das? Ja, Carl Urban hat den Sprecher, also er ist gewechselt und Kano hat dann einfach einen anderen bekommen. Also in Englisch hat man das Problem natürlich nicht, aber die Stimme ist natürlich auch diese Sprücheklopferstimme, die genau dazu passt. Und Kano ist dann wieder da und hat auch noch Sprüche zu klopfen. Ja, und dann haben wir dann zwei. Naja, und irgendwie... Ja, manches irgendwie tatsächlich unrund, als hätten da viele Leute reingequatscht. Ich finde den ersten auch brutaler. Der erste ist ab 18 gewesen, der zweite ist jetzt erstmal im Kino ab 16. Also er war trotzdem brutal, hat bestimmt auch ein R-Rating. Aber man hat gesehen, das ist ein bisschen weniger. Witzigerweise habe ich gerade gesehen, hier bei den alten Teilen, da war der erste ab 16 und der zweite ab 18. Da war das andersrum. Ja, aber Ich muss noch mal zu Hause sehen. Vielleicht muss ich noch mal zu Hause ein bisschen lauter aufdrehen. Ich fand leise, ich weiß nicht.
Er läuft ja nicht im IMAX. Ne? Das wäre ja schön gewesen.
Das ist auch die Lautstärke gut eigentlich.
Ja, ich glaube übrigens zu der Gewalt, also ich habe jetzt den ersten nicht so präsent, aber ich hatte den auch als relativ hart in Erinnerung. Ich kann mir aber vorstellen, dass die 16 halt vor allen Dingen daher kommt, weil wir diesmal nicht die ganze Zeit, also der erste hat ja schon viel eher in der echten Welt gespielt, sage ich mal, in unserer, mehr oder weniger im Erdenreich halt, und der jetzt, der dreht ja auch voll auf, was die Comic-Absurdität angeht. Wir sind halt in irgendwelchen anderen Realms eben, wo dann irgendwie halt komische Fantasy-Welten sind und sonstiges und sowas sind ja auch oft, und der Kontext der Gewalt ist teilweise ein anderer, und das sind ja auch oftmals Gründe, warum die FSK dann sagt, das hier ist eindeutig zuordnbar als Quatschgewalt und deswegen kriegt das jetzt eine 16, auch wenn es faktisch krasser ist, was man sieht, teilweise, oder obwohl es genauso hart ist, einfach nur, weil der Kontext ein anderer ist, der ist ja immer relativ wichtig. Also ich glaube nämlich auch, dass das gar nicht so viel krasser ist. Aber ich fand es trotzdem satt.
Auf alle Fälle.
Aber wenn wir jetzt hier auf die Schauspieler zurückgehen und so weiter, das war alles das war auf jeden Fall solide. Wir haben die klassischen Charaktere aus dem ersten Teil, die neuen aus dem zweiten. Mir haben natürlich gewisse Charaktere noch gefehlt. Da weiß man nicht, gibt es ja bestimmt dann, wenn der
Dritter kommt, läuft auf jeden Fall.
Und alle dem gefällt, kommt natürlich eine Fortsetzung. Und ja, da können wir dann gespannt sein. Also auf jeden Fall war es ein super Unterhaltungsfilm. Ich freue mich natürlich jetzt auf Street Fighter. Dann haben wir das nächste große Ding, was scheinbar auch wirklich nur überdreht und witzig ist und durchgeknallt. Da bin ich auch gespannt drauf. Ja, aber auf jeden Fall. War auf jeden Fall mein erster Mortal Kombat Film im Kino überhaupt, weil bei den ersten, da war die Zeit nicht, da bin ich gar nicht ins Kino gegangen zu der Zeit, sehr lange her, und der erste kam leider nicht bei uns im Kino, so sieht's aus.
Ja, also jetzt Mortal Kombat 2.
Gucken!
Ihr habt's gehört.
Let's go. Fight. Fun!
Geht raus.
Finish it.
Und finish it, genau. Überall in den Multiplex-Kinos zu sehen. Dankeschön, lieber Robert!
Jo, tschüss.
So, und wir kommen nun wieder zu Arthouse Kino, was in dieser Woche zu sehen ist. Und zwar sind in dieser Woche zwei Filme zu sehen, überraschenderweise, die sich mit ähnlichen Themen auseinandersetzen. Und zwar geht es um Sorgerechtsstreit. Wir haben zunächst einmal den Film von Anna Kazaneva-Gambe, Love Me Tender, mit Vicky Krieps in der Hauptrolle, die ich letztes Jahr beim Filmfestival in Karlovy Vary auch sehen durfte. Sie hat den Film dort präsentiert und man merkte auch schon, dass es ihr sehr am Herzen lag, diesen Film halt eben auch nach außen zu tragen. Und ja, sie ist ja auch wirklich in fast jeder Szene zu sehen, ne?
Ja, Hauptrolle und trägt es wirklich komplett. Es ist ihre Perspektive. Sie spielt Clemence, eine Mutter, die gerade ihr lesbisches Coming-out hatte und sich von ihrem Mann gelöst hat. Also Scheidung, das Kind ist hauptsächlich beim Mann und sie beginnt so ein Leben als Autorin sich aufzubauen, nachdem sie vorher irgendwo im Anwaltsbereich unterwegs gewesen ist. Und plötzlich flattert ihr dann im Grunde ein gerichtlicher Vorwurf ins Haus, der sagt, dass sie im Grunde missbräuchlich mit ihrem Kind umgegangen sei, was sich als natürlich queerfeindlicher Vorwurf herausstellt, aber ihr Ehemann oder ihr Ex-Mann ist sehr daran interessiert, das Sorgerecht alleinig zu haben und vor allen Dingen auch ihr Dinge wegzunehmen und ihr das Leben schwer zu machen. Und so findet sie sich dann mitten in ihrer eigentlichen Selbstfindung und ihrem kreativen Prozess in einem Gerichtsprozess wieder, wo sie darum kämpfen muss, ihren Sohn nochmal sehen zu dürfen, Zeit mit ihm verbringen zu können. Und das zieht sich über Monate und Jahre in dem Film. Und wir erleben halt auch immer wieder die Momente, wo sie nichts tun kann und wie sie eben dazwischen ein Leben lebt, das aber auch unter dem Schatten dieser Vorwürfe und dieses Prozesses steht.
ja, diese Reaktion quasi, die er ja auch hat, ne, Laurent, toll gespielt hier wirklich auch von Antoine Reyners, ist halt wirklich so eine, ja, die Reaktion, er fühlt sich ja wirklich so in seinem Stolz gekränkt, ja, auch, ne?
Richtig, ja, so richtig verbissen, und er spielt halt wirklich diesen Antagonisten, halt diesen Typ von so Väterrechtler, er umgibt sich dann auch mit so Anwalt und so, wo man merkt, dass er halt in dieser Väterrechtler-Szene auch ein bisschen vernetzt ist, und es gibt Momente, wo sie zu einem Besuch zu ihrem Kind kommt, und dann hängen da vier von diesen Typen in der Wohnung rum, und ja, also man merkt, der ist richtig überzeugt, das ist auch so sein, er selber baut auch sein Selbstbild darum auf, im Gegensatz zu ihr der Vernünftige zu sein und im Gegensatz zu ihr sich um das Kind zu kümmern, und sie könnte ja jederzeit als Anwältin arbeiten, warum entscheidet sie sich Autorin zu sein, als wäre das eben jetzt der Grund, warum er ihr das Kind vorenthält, aber es geht ihm eigentlich halt auch um Missgunst ihr gegenüber, dass er das nicht will, dass er wütend ist, dass sie eine eigenständige Person ist.
Mhm. Auf der anderen Seite haben wir Clémence, die ja auch wirklich eine ambivalente Figur ist, ne? Keine so glatte, eine, die auch, ja, die man selber auch erstmal begreifen muss, ja, die man vielleicht, also die hat einfach so ihre verschiedenen Seiten halt einfach zeigt, mit immer wieder wechselnden Partnerinnen, auf der anderen Seite halt auch irgendwie die Unfähigkeit, eine Beziehung wirklich aufrecht zu erhalten, ne?
Ja, es ist halt auch keine perfekte Figur. Absolut. Und das ist auch, glaube ich, gut für die Aussage des Films, weil sie ist eben immer noch ein vollständiger Mensch, und nach allem Eindruck, den wir bekommen, wenn sie mit ihrem Kind Umgang haben darf, ist sie auch eine Mutter, die da sehr liebevoll mit umgeht, der das auch wichtig ist.
Und Vicky Krebs spielt sie halt wirklich absolut großartig, wirklich uneitel, aufrichtig und ehrlich, ne? Also man hat wirklich das Gefühl, dass man eben der Figur begegnet.
Ja, genau. Das ist ungeschönt. Also der gesamte Film ungeschönt. Die Härte der Vorwürfe und wie unangenehm diese Szenen mit dem Ehemann sind, ist ungeschönt. Aber auch wie vielschichtig und menschlich dieser Charakter ist, ist ungeschönt. Und das ist, ja, oder auch wie anstrengend auch der Umgang mit dem Kind sein kann, wenn das auch seine ganzen Issues da mitbringt und auch, ja, zwiespältige Emotionen hat gegenüber der eigenen Mutter dann in diesen Begegnungen, oder auch nicht immer Lust hat, da jetzt diese Stunde positiv zu füllen. Das sind ja, auf jeden Fall harte Momente, und es gelingt hier auch Vicky Krebs, die queere Rolle gut auszufüllen. Also sie spielt halt eine eher butsche Lesbe, die halt auch, man merkt auch, dass ihre Gender-Performance sich im Verlauf des Films verändert. Da gibt es halt auch Schlüsselmomente, wo sie zum Beispiel ihre Frisur ändert, und auch das gelingt ihr gut, dass sie halt diese Performance und die Körperlichkeit der Rolle spielt, dass sie sich anders bewegt, als wir Vicky Krebs jetzt schon in anderen Rollen gesehen haben, und ja, eben einen nicht femininen Charakter spielt, und es ist auch ein wichtiger Punkt dieses Films, dass eben gerade Queers, die auffällig queer sind, natürlich größere Probleme haben, ernst genommen zu werden in so Sorgerechtssystemen, Prozessen, und es ist nicht, weil die gesamte Welt gegen sie steht, sie begegnen auch immer wieder Figuren, die da viel Verständnis haben, aber es muss nur eine Richterin geben, die ja queerfeindlich handelt, und schon ist ihr Leben für immer verändert dadurch, und das wird halt hier rübergebracht, und das funktioniert eben, indem sie eine glaubhaft queere Figur spielt.
Das Einzige, was für mich nicht funktioniert tatsächlich an Love Me Tender, ist die Tatsache, dass er dann auch immer wieder mit Off-Kommentaren arbeitet, ne? Also mit Off-Monologen arbeitet, Kommentaren arbeitet von ihr. Constance Debray hat das Buch geschrieben, und ich schätze mal, dass das dann so ein bisschen auch der Buchvorlage geschuldet ist.
Ich glaube ja, wobei ich mochte, wie präzise der Film mit Sprache arbeitet.
Ja, das auf jeden Fall.
Also es gibt da, um ein Beispiel zu nennen, einen Moment, wo sie mit so zwei Leuten, die im Grunde Sozialarbeitende sind, die beobachten sollen, wie sie mit ihrem Kind umgeht, und die dann von der Mama und dem Papa reden die ganze Zeit, wo man merkt, diese Leute sprechen aus der Perspektive des Kindes, also dass sie halt wirklich nur für das Kind gerade denken, und das merkt man an der Sprache, wie sie Dinge adressieren, und das ist dann auch was, wo Clémence das reinbringt, und ich habe das Gefühl, man merkt halt in den Texten, die sie hat, wie sie auch versucht, irgendwie das in Worte zu fassen, was ihr passiert und wie sie um Worte ringt. Also so, insofern fand ich es nicht schlecht. Ich fand den Versuch, einen Brief an ihren Sohn zu schreiben, jetzt interessanter als die Auszüge aus dem Buch, das sie gerade schreibt. Das muss ich auch sagen.
Mhm. Auf jeden Fall ein sehenswerter Film, der sich sehr intensiv auseinandersetzt mit dem Thema Sorgerecht und vor allen Dingen halt eben auch mit den Rechten überhaupt. Gerade auch von queeren Personen. Love Me Tender von Anna Kazeneva-Cambe, jetzt zu sehen in den Kinos. Auf jeden Fall ein sehr, sehr sehenswerter Film. Ja, vielleicht unser Filmstart der Woche. Könnte man sich drauf einigen.
Wir könnten uns da wahrscheinlich drauf einigen. Bestimmt. Ich glaube, andere Leute finden Mortal Kombat unterhaltsamer. Ja, ich würde noch hinzufügen, dass die Untertitel, wie von Salzgeber eigentlich gewohnt, sehr gut sind und auch diese Nuancen rüberbringen, selbst wenn man jetzt nicht so tief im Französischen drin ist.
Ja, sollte man auf jeden Fall immer wieder gern lobend erwähnen. Für mich fast noch ein Tick besser, wobei es natürlich sowieso furchtbar ist, irgendwie die Filme miteinander zu vergleichen, auch wenn sie ähnliches Sujet haben. Aber wirklich überrascht und umgehauen hat mich der Film Wir glauben euch, en vous quoi. Wieder ein französischer, aber in diesem Fall ein franco-belgischer Film. Also die Regisseurin und die Regisseure vielmehr, RegisseurInnen hier, Charlotte Devilliers und Arnaud Dufay, sind aus Belgien. Der Film wirklich sehr stark besetzt, auch in der Hauptrolle mit Myriam Akidiou. Und wieder erzählt der Film einen Sorgerechtsstreit aus der weiblichen Perspektive heraus. Wir sehen ganz am Anfang das Gesicht von Alice groß auf der Leinwand und Tränen der Verzweiflung laufen ihr die Wangen runter. Ihr Sohn sitzt auf dem Boden, Etienne sitzt mitten auf der Straße und rührt sich nicht. Und die beiden sind gemeinsam mit der 17-jährigen Schwester Lila unterwegs in ein Gerichtsgebäude in Brüssel. Und dort wird eben das Sorgerecht verhandelt zwischen den der beiden Kinder, zwischen Alice und ihrem Vater, also dem Vater der Kinder vielmehr. Wir sind erstmal bei ihr. Wir sind in dem Vorraum mit den dreien und erleben die angespannte Spannung dort. Die Situation, die Atmosphäre dort, erleben dort auch zum ersten Mal so aus dem Augenwinkel mehr oder weniger den Vater, der da ist, die Anwältin, mit der er da ist und lernen vor allen Dingen halt auch erstmal, dass hier vollkommen egal ist, wie die Wünsche und Aussagen der Kinder sind, denn sie würden ihn tatsächlich am liebsten nie wiedersehen. Das sagen sie eigentlich von vornherein, es war eigentlich verabredet, dass sie den Vater nicht begegnen müssen, aber er ist halt jetzt eben doch dort. Dann wird die Mutter auch getrennt von ihren Kindern und wir befinden uns halt hier eben in einem Verhandlungszimmer, in dem die Richterin anwesend ist, in dem die jeweiligen Anwältinnen anwesend sind von den beiden, von den Eltern. Dann gibt es noch einen externen, der noch mit hinzugezogen wird und das Ganze betrachten soll, so eine Art Staatsanwalt und eben die beiden Eltern. Und dann erleben wir nacheinander die Aussagen der verschiedenen Parteien und machen uns daraus zum einen ein Bild, aber lernen auch immer mehr eigentlich über die Gesamtsituation, über das, was da vorgegangen ist, über die Vorwürfe, über die Verfahren, die im Hintergrund laufen. Das Ganze alles total konzentriert im dokumentarischen, fast dokumentarischen Bildformat, 4:3 auch eingefangen. Und Pepin Struy, der hier die Kamera geführt hat, der ruht auch dann wirklich lange auf den Gesichtern der Protagonisten und Protagonistinnen. Das heißt also, wir haben sie im Blick, wie sie sich auch andere Dinge anhört. Also der macht nicht Schnitt und Gegenschnitt, sondern er bleibt wirklich dann auch bei den Figuren und das gibt dem Ganzen nochmal etwas unglaublich Intensives. Ich hätte nicht gedacht, dass dieser Film nur 78 Minuten kurz ist tatsächlich, weil er eben so verdichtet ist und mich so reingezogen hat, so gepackt hat wirklich. Lief im letzten Jahr in der Sektion Encounters bei der Berlinale und hat mich wirklich umgehauen. Also muss ich sagen, ist ein ganz anderer Film als Love Me Tender. Ist eine sehr gute Ergänzung, finde ich, auch zu Love Me Tender, weil er halt sehr sachlich da mit dem Thema umgeht, aber trotzdem halt eben auch eine Frau eben im Ausnahmezustand zeigt, verdichtet auf einen Tag, auf einen Nachmittag. Und auch tolle Kinderdarsteller, die beiden tragen das wirklich auch ganz hervorragend. Und also ja, am Ende ging es mir genauso, dass ich wirklich sagen muss, so, wir glauben euch. Also ich habe dem Film das wirklich geglaubt, so die 78 Minuten war ich damit voll dabei und habe mir mein eigenes Bild machen können von dieser Geschichte. Wirklich sehr, sehr empfehlenswert, kann ich euch sehr ans Herz legen. Wir glauben euch, en vous croit, schaut euch, wir glauben euch an. So, nochmal durchräuspern hier. Und dann geht es weiter. Wir haben viel französisches Kino in dieser Woche tatsächlich auch wieder auf der Leinwand. Unter anderem geht es jetzt mal um Jungs eigentlich eher, ne? Ums Boxen bei Wild Foxes.
In der Tat, es ist ein Sportinternat im Gebirge und wir sehen dort den jungen Boxer Camille, der sich auf eine Europameisterschaft vorbereitet und dann geht er in den Wald und stürzt einen 10 Meter Abgrund herab, ruft noch um Hilfe. Sein Freund Matteo kommt angelaufen, rettet ihn, trägt ihn über Kilometer aus dem Wald raus, damit er ins Krankenhaus kommen kann. Und dann erholt sich Camille tatsächlich relativ schnell von diesem Unfall, aber er wird nicht wieder wettbewerbsfit im Kopf. Man merkt, da ist psychosomatisch was los. Da ist ein Trauma zurückgeblieben von diesem Unfall. Oder zumindest hat die Nahtoderfahrung ihn auf eine Weise verändert, dass er nicht mehr wieder reinfindet in die Boxwelt. Und hier in diesem Internat und Internatsfilme machen ja immer so ein bisschen den Druckkochtopf auf und verdichten soziale Umstände, wird er dann mit eben dem Leistungsdenken in Sport und auch in performative Männlichkeit konfrontiert und wird immer mehr zum Außenseiter und dabei spitzt sich auch der Konflikt Matteo, seinem ehemaligen besten Freund, immer weiter zu. Und es ist eben eine Geschichte von Gefühlen und den Dingen, die im der Logik von Sport und Erfolgsdenken und in dieser Geschlechterrolle keinen Platz haben und dennoch irgendwo einen Raum finden müssen. Also durchaus einen Film, der sich mit toxischer Männlichkeit beschäftigt, mit der Illusion klarer Lebenswege, der auch Klassen- und Rassismusperspektiven nicht außer Acht lässt und einfach eine interessante Konstellation von Figuren reinbringt. Und ja, wir haben in dem Internat auch ein paar Mädchenfiguren, aber das Boxteam ist ein reines Männerteam und da erleben wir die homosozialen Dynamiken darin. Und der Film baut die ganze Situation halt immer weiter auf, so dass es am Ende auch zu einem Höhepunkt kommt. Ich fand ihn durchaus bewegend. Ich fand, die jungen Darstellenden haben es alle sehr gut gemacht, sodass man halt auch merkt, dass Figuren, die eben in den Mustern handeln, an sich keine jetzt im Herzen schlechten Leute sind, sondern dass auch die Gründe haben, warum sie eben tun, was sie tun gerade, warum ihnen diese Performance wichtig ist, warum sie zum Beispiel auch Camille eben gerade ausschließen, genauso wie Camille halt auch nicht halt jetzt der Außenseiterheld ist, sondern auch einfach verletzende Dinge tut und auch nicht die Werkzeuge hat, sich aus seiner eigenen Befangenheit da zu lösen und seine eigenen Probleme in Worte zu fassen. Und ist ein Internatsfilm, der wie viele Internatsfilme die Gesellschaft abbildet.
Wild Foxes ist das Regiedebüt der Regisseurin Valérie Carneuil und Samuel Kircher spielt hier die Hauptrolle und der war neben Léa Drucker schon in Catherine Breillat im letzten Sommer zu sehen, hat da schon die Hauptrolle gespielt und überzeugt auch hier. Offensichtlich.
Ja, mich hat er überzeugt. War also wirklich ein sehenswerter Film.
Wunderbar. Das ist schön. Wild Foxes also ab dieser Woche zu sehen in den Kinos. Schaut ihn euch an. Ja, und schließlich kommen wir noch zum Dokumentarfilm der Woche, zumindest unter denen, die wir gesehen haben. Es laufen noch ein paar mehr an, aber du hast dir noch Girls Don't Cry angeschaut. Worum geht's?
Um Mädchen geht's. Es zeigt verschiedene Mädchen aus verschiedenen Ecken der Welt, Tansania, Chile, Deutschland, Korea, Serbien, und sie werden begleitet in ihrem Leben, ihrem Alltag und auch ihren Problemen, und man, ja, wir hören ihnen zu, wie sie reden. Also es ist ein Film, der das Konzept, wir hören Mädchen zu und beschäftigen uns mit dem, was sie zu sagen haben, was ihre Wünsche sind, was auch ihre Sorgen sind, in welchen bedrohlichen Systemen sie teilweise auch sich befinden, von Kulturen, die halt Beschneidung an Mädchen betreiben wollen, oder Fluchterlebnissen. Kriegen wir da wirklich unterschiedliche Biografien und unterschiedliche Sorgen präsentiert, aber auch eben die Gemeinsamkeiten. Also die Mädchen treffen sich jetzt nicht groß, sondern wir kriegen parallel ihre Geschichten erzählt, die dann eben so untereinander geschnitten sind, dass sie sich auch teils gegenseitig kommentieren und ergänzen und eben Gemeinsamkeiten, Unterschiede, Lebenswelten rausstellen. Das Ganze funktioniert durchaus gut, weil die Protagonistinnen gut gewählt sind und auch die Ausschnitte, die man von ihnen hört und sieht, sind auf eine Weise gewählt, dass man eben bei ihnen bleibt, dass die Erzählung kohärent ist. Man darf nicht erwarten, da jetzt spektakuläre Bilder zu sehen. Das ist eine relativ konventionelle Dokumentation im Schnitt, in der Präsentation. Es gibt jetzt keine Bilder, wo ich sage, die bleiben mir für immer in Erinnerung, und dennoch schaffen sie einen Einblick in die Lebenswelten. Also wir sehen einfach, in welchen Landschaften, Städten die sich befinden, wie ihre Wohnräume aussehen. Das ist eher eine Dokumentation, die mit den Mädchen in ihr Leben reingeht und uns das zeigt, auch in einer Alltäglichkeit, weil für sie ist es alltäglich. Und ich glaube auch, nur weil ferne Orte stattfinden, muss es nicht immer spektakulär aussehen. Das ist nicht, was der Film wollte, vermute ich, sondern es ist eben einer, der uns das Innenleben von Mädchen zeigen will, und das gelingt nach meinem Dafürhalten ziemlich gut. Wenn ihr euch für Dokumentationen, wo man die Lebenswelten von Menschen kennenlernt, interessiert, ist Girls Don't Cry durchaus eine Empfehlung wert.
Ja, und Sigrid Klausmann, die ja auch schon zwischenzeitlich 71 ist, hat das auch immer wieder getan, mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet. Nicht ohne uns war beispielsweise 2016 ein Film von ihr, oder Leonie und der Weg nach oben 2022. Sigrid Klausmann, also die Regisseurin von Girls Don't Cry, der ab dieser Woche in den Kinos zu sehen ist. Bleiben drei Filme übrig, die wir nicht gesehen haben, die diese Woche starten. Und da wäre zunächst einmal Do You Love Me von der libanesischen Regisseurin Lana Daher. Sie hat hier einen Essay-Film gedreht und eine persönliche Reise durch 70 Jahre libanesische Geschichte. Der Dokumentarfilm Do You Love Me . Dann haben wir noch einen Spielfilm mit Dagmar Manzel und Harald Krasnitzer, und zwar Der verlorene Mann. Hier geht es um das Thema Älterwerden und den Umgang mit Demenz innerhalb einer ungewöhnlichen Dreierkonstellation. Der verlorene Mann von Welf Reinhardt, ebenfalls ab dieser Woche zu sehen in den Kinos. Und schließlich Roya, ein iranisches Psychodrama von Manas Mohammadi. Der Film zeigt eine junge Frau, Roya, die iranische Lehrerin ist, aufgrund ihrer politischen Überzeugung im berüchtigten Evin-Gefängnis in Teheran inhaftiert wird, dort massiv unter Druck gesetzt wird und zu einem erzwungenen Fernsehgeständnis erpresst wird, um der drohenden Einzelhaft zu entgehen. Roya läuft ebenfalls ab dieser Woche im Kino, hatte seine Premiere im Panorama der Berlinale. Ja, und dann habe ich noch eine kleine Empfehlung für euch. Ich habe nämlich noch Gavagai nachgeholt. Also das wäre quasi an dieser Stelle mal wieder eine waschechtes
das Filmriss-Nachspiel.
Genau. Wenn man es schon hat, dann kann man es ja auch mal spielen, dieses Sample. Denn Gava Guy hat mich ja, hatte ich ja letzte Woche schon erzählt, auf jeden Fall sehr interessiert. Ich war ein bisschen skeptisch bzw. zögerlich noch. Gut, letzte Woche hat es einfach auch zeitlich nicht geklappt. Aber ich war deswegen noch ein wenig zögerlich, weil mir jetzt so die Medea nicht so vertraut ist als Theaterstück, dass ich da jetzt die Parallelen vielleicht auch entdecken werde und muss sagen, die Skepsis war durchaus berechtigt, denn der Film ist wirklich sehr stark auch an Medea, an die griechische Tragödie angelehnt, das Euripides-Drama. Aber es ist hier wirklich ja schon gut mit eingebettet, denn wir erleben tatsächlich auch eine Filmszene am Anfang, also eine Film-im-Film-Szene, denn eine Regisseurin, eine französische Regisseurin inszeniert hier eben die Medea neu fürs Kino. Und wir erleben am Anfang, wie Medea auf dem Schiff anreist und die toten Kinder ihr zu Füßen liegen und Jason ins Wasser stapft und sie anfleht und ja, dann erleben wir halt eben, wie die Kinder aufstehen plötzlich und die haben halt Schwimmwesten an und es wird Cut gerufen quasi. Die Regisseurin eilt irgendwie zum Schiff und ist total entsetzt und furious quasi, also wirklich sauer und stinkig und ja, schimpft halt mit ihrer Hauptdarstellerin vor allen Dingen, dass sie das irgendwie nicht so richtig lebt in dieser Situation. Und schmeißt, will am liebsten irgendwie alles hinschmeißen und legt sich halt eben mit ihrer Hauptdarstellerin an dort. Also Drama und Katastrophe, wie man es eigentlich schon mal vielfach auch gesehen hat vom Set, auf eine sehr schön satirische Art und Weise zugespitzt. Und dann erleben wir eben hier die beiden Hauptfiguren. Wir erleben die Hauptdarstellerin Maya und ihren Co-Star Nuru. Und die beiden haben eine Beziehung am Set, während Maya eigentlich in Deutschland auch einen Mann und Kind hat, ja, hat sie eben eine Affäre dort laufen mit dem Hauptdarsteller. Das Ganze ist im Senegal, genau. Dort spielt das Ganze. Der Hauptdarsteller ist auch Senegalese. Und ja, zwischen den beiden ist halt eben eine Beziehung. Währenddessen laufen die Dreharbeiten weiter, die letzten Tage und die Zeit drängt, das Ganze halt wirklich dann auch noch in den Kasten zu kriegen und in Szene zu setzen, um daraus halt irgendwie noch einen Film zu machen. Auch das Ende wird nochmal umgeschrieben, also Medea wird dann doch nicht die Kinder töten, aber es gibt ein anderes dramatisches Ende, was dann auch kurz vorher noch den Schauspielern und Schauspielerinnen halt dann eben offenbart wird. Und dann gibt es einen Cut und wir erleben Maya, wie sie in Berlin ist, wie sie in Deutschland ist und ja, Nuru dort nach Deutschland kommt und es ist die Premiere des Films, also es ist kurz vor der Premiere, es sind ein paar Tage davor und die beiden sehen sich tatsächlich nach einer langen Zeit dann auch zum ersten Mal wieder. Maya befindet sich in ihrem Leben in Deutschland und kann Nuru eigentlich überhaupt nicht gebrauchen. Auf der anderen Seite sind aber auch irgendwo noch die Gefühle dort. Und tja, sie ist halt irgendwo hin und her gerissen zwischen diesen beiden Lebenswelten. Und auf der anderen Seite begleiten wir halt eben auch Nuru, der ja auch völlig fremd ist in Berlin, aber dort vor allen Dingen halt mit Rassismus konfrontiert wird von einem Angestellten, auch in dem Hotel, in dem er dort untergebracht ist, eben als einer der Stars des Films und natürlich am Anfang überhaupt gar keinen Zutritt bekommt zu diesem Hotel, weil der übereifrige Sicherheitsmann halt eben rassistische Denkstrukturen hat und erstmal seinen Ausweis sehen will und daraus wird dann ein Eklat und ein Skandal und das Ganze begleitet und zieht sich als roter Faden dann auch durch diesen Film und ja, lässt diese Situation halt eben noch mehr zuspitzen. Das ist wirklich clever inszeniert und clever erzählt, immer wieder auch mit Ausschnitten aus diesem Film, den sie dort gedreht haben, der natürlich ganz klar die Parallelen zwischen der Medea und dieser Geschichte, dieser aktuellen Geschichte hier eben aufzeigt. Das ist toll gespielt von Maren Eggert als Maya und Jean-Christophe Folli als Nuru. und von Ulrich Köhler, der selber auch in Afrika aufgewachsen ist, viele Jahre dort gelebt hat, wirklich toll inszeniert und in Szene gesetzt und auch sehr, sehr gut und sehr spitz geschrieben. Also habe da auch viele Dinge wiedererkannt, die halt auch zu diesem Festival-Rummel gehören, wie beispielsweise diese Pressekonferenz, diese unsägliche. Und Pressekonferenzen sind meistens unsäglich, gerade bei der Berlinale. Also das ist schon wirklich toll inszeniert und toll erzählt. Manchmal mir vielleicht ein bisschen zu viel Film dann noch, Film im Film. Das zieht es dann doch hier und da ein bisschen in die Länge, obwohl der Film auch nur 91 Minuten lang ist. Hätte ich dann auch gerne mal einfach gewusst, wie es dann weitergeht in der Hauptgeschichte, im Hauptstrang. Aber ich sehe, was er machen wollte und das macht er eigentlich hier auf eine sehr schlüssige Art und Weise in Gavagai. Ulrich Köhler, der ja mit Schlafkrankheit auch schon einen tollen Film über Afrika in die Kinos gebracht hat. Und auch hier geht es halt wieder um Kolonialismus, um afrikanische Diaspora. Es geht um Rassismus in der deutschen Gesellschaft auf jeden Fall auch. Und das ist wirklich sehr schön pointiert, inszeniert. Und es ist deswegen noch für euch hier eine Empfehlung hinten dran. Der Film ist letzte Woche schon angelaufen, läuft noch im Kino. Gavagai, eine Empfehlung. Ja, und dann sind wir auch durch mit den Filmstarts für diese Woche und haben vielleicht noch mehr Empfehlungen für euch. Das erfahrt ihr gleich, denn gleich kommen wir hier zu unseren Filmen unter unserer Sofa-Ecke. Vorher mache ich hier nochmal ein bisschen Soundtrack-mäßige Musik an, die uns vielleicht auch noch mit einstimmt auf den nächsten Film.
Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Nein, es ist Angeberman!
Das nochmal als Aufhänger hier für Mystery Science Theater 3000. Und vielleicht auch für Top Gun, der ja diese Woche nochmal läuft am 13. So, und von Angeberman und der Musik hier, die wir gerade gehört haben, zu Housemaid, der ja jetzt auch auf DVD und Blu-ray erschienen ist. Der Thriller sind wir natürlich mittendrin in unserer
Filmriss-Sofa-Ecke.
Genau, wir sind nämlich diszipliniert und gut durchgekommen durch die Filmstarts in dieser Woche. Das heißt, wir haben jetzt noch Zeit, über Dinge zu sprechen, die frisch erschienen sind auf DVD und Blu-ray und vielleicht auch im Streaming und im Buchregal. Haben wir ja auch was Schönes auf jeden Fall. Tatsächlich eine Biografie. Audrey Hepburn.
Audrey Hepburn von ihrem eigenen Sohn biografiert. Audrey heißt es im Deutschen. Intimate Audrey war der englische Titel ja, von Sean Hepburn Ferrer und der Sohn von Audrey Hepburn und Wendy Holden, die eigentlich Investigativreporterin und Kriegsberichterstatterin ist, die er sich dazu geholt hat, um das Ganze zu einer, konsistenten Biografie zu verdichten. Er hat gesagt, gibt schon 1000 Bücher über meine Mutter und ich möchte jetzt eins oben auf den Stapel legen und so eine definitive Biografie verfassen, die eben auch ihre privateren Teile zeigt. Und man bekommt eben wirklich ein gutes Überblickswerk über das Leben von Audrey Hepburn, von ihren Anfängen im in Holland während des Zweiten Weltkriegs, wo sie Hunger gelitten hat und eben der Aufstieg zum Hollywood-Star und zur Mode-Ikone und schließlich auch der Rückzug von der Schauspielerei und das Hinwenden zu Arbeit als UNICEF-Botschafterin, wo sie wirklich sich für Menschenrechte und dergleichen eingesetzt hat und gegen Hunger, also wieder der Bogen, der gespannt wird von den Kindheitserlebnissen zu dem, wie sie dann konsistent gehandelt hat. Und man kriegt eben auch Nebenaspekte ihres Lebens mit, wie sie eben Beziehungen geführt hat und dergleichen, dass sie einen Reh als Haustier hatte. Solche Dinge kriegt man mit. Und ich fand's interessant. Ich finde Audrey Hepburn als Mensch auch durchaus interessant als Schauspielerin. Und wenn ihr das auch tut, dann ist Audrey durchaus eine Empfehlung und jetzt im Piper Verlag auf Deutsch erschienen.
Sehr schön. Also Audrey jetzt zu haben und auch zu gewinnen nachher beim Filmriss Filmquiz. Danke dir. Eben dort gibt's auch zu gewinnen den frisch erschienenen Nunsploitation-Horrorfilm Der Konvent jetzt bei Busch zu haben.
Ja, Der Konvent, ein spanischer Film aus diesem Jahr. Da geht es um zwei Schwestern, Anna Maria und Lucia, die in ein kleines Kloster, in einen kleinen Konvent da eben eintreten. Und da gehen komische Dinge vor sich, wie das eben so üblich ist teilweise in solchen Filmen. Da passieren nachts komische Dinge, sie hören komische Geräusche, gehen dem nach. Ja, ich fand es leider dann doch relativ schnarchig, muss ich zugeben. Es geht alles, es spielt im Jahre 1750 und es ist alles irgendwo, ja, wir haben das, ich glaube vor 2 Jahren war das sogar mit Immaculate und The First Omen, weil es ist basically dasselbe. Nur mit einem komischen Beigeschmack am Ende, den ich jetzt vielleicht, wenn die Mikros aus sind, nochmal hier im Studio erörtere, aber nicht direkt vorwegnehmen möchte, aber ja, habe ich mich mehr so durchgequält. Da wäre, glaube ich, deutlich mehr drin gewesen bei diesem Nunsploitation. Das wirkte dann doch relativ überraschungsarm und ja.
Ja, da freuen wir uns lieber auf das The Devil's Remaster, das im Rahmen von Cannes neu kommt.
Oh ja, hat auch schon, also ich hoffe auch in Deutschland, aber der soll ja, 26. Oktober ist der Kinostarttermin für die Daily Director's Cut von Ken Russell's The Devils, der jetzt frisch remastert wurde unter einem neuen Label von Warner, dem Clockwork.
Ja, vielleicht der Konvent leider nicht so. Ja, der Konvent, gut, alles klar. Jetzt auch erschienen bei Busch Media und zu gewinnen. Außerdem frisch erschienen ist Creation Stories bei Pandastorm. Da war ich ja auf jeden Fall recht gespannt. Allerdings, ja, auch so richtig gelungen. Für Freunde vielleicht, die sich so ein bisschen die britische Musikgeschichte der letzten Jahre, Jahrzehnte, die moderne Musikgeschichte reinziehen wollen, ist das vielleicht ganz okay. Denn hier im Mittelpunkt steht Alan McGee, der Chef des Plattenlabels Creation. Und der gilt ja weithin als der Entdecker von Oasis. Er wird hier porträtiert und auch gut gespielt eigentlich von Hugh Bremner, der ja bekannt geworden ist natürlich als Bud in Trainspotting. Und ganz am Anfang werden hier noch seine Kindheitszeit gezeigt, wo er natürlich auch irgendwo ganz klassisch irgendwie unverstanden von seinen Eltern eben sich in der Musikbegeisterung ergeht. Und ja, hier wird dann halt eben gezeigt, wie er eintaucht in diese Subkultur, die Begeisterung für Bands wie Mudbloody Valentine beispielsweise und Primal Scream und dann halt eben die Entdeckung in einem kleinen Club in Glasgow ja, von den nicht niemand geringeren als den jetzt mal wieder viel gerühmten Oasis, die ja so ein kleines Comeback jetzt gefeiert hatten, was groß aufgezogen wurde und deswegen kommt jetzt wohl offensichtlich dieser Film aus dem Jahr 2021 auch nochmal bei uns raus. Könnt ihr euch also jetzt anschauen. Nick Morin hat ihn gedreht. Erschienen ist er bei Pandastorm auf DVD und auf Blu-ray. Creation Stories, der Mann, der Oasis entdeckte und auch zu gewinnen gleich beim Filmquiz.
Ich hab noch.
Hast du St. Help mal eigentlich nachgeholt?
Habe ich, glaube ich, auch letzte Woche kurz drüber. Wenn mich gerade, ich meine, den habe ich auch schon nochmal hier besprochen, was ich davon gehalten habe. Ich habe aber noch Apex geguckt auf Netflix.
Ach ja, stimmt, genau.
Auf Netflix. Da bin ich mir relativ sicher, dass
kommen
ich dazu noch nichts gesagt
vom
habe.
Vom DVD- und Blu-ray-Regal zum Streaming auf Netflix jetzt Apex zu sehen.
Genau, Charlie Theron und Taron Egerton, die sich gegenseitig begegnen im australischen Outback. Wir haben mit Charlie Theron eine Frau, die am Anfang einen Verlust hinnehmen muss beim Extremsport machen, beim Klettern und jetzt die Überreste ihres, ich glaube es war Manns, verteilen möchte an einem speziellen Ort, irgendwo in Australien, irgendwo am Arsch der Welt eben. Und dort begegnet sie dann Taron Egertons Ben-Figur, der ihr einen Tipp gibt, wo sie lang gehen kann. Und dann ganz überraschend dort mit einer Armbrust auf sie wartet und sie anfängt zu jagen, wie er es auch schon mit vielen anderen Leuten gemacht hat. Und dann jagen die beiden, oder er jagt sie vor allen Dingen irgendwo durch das australische Hinterland. Und das ist jetzt nicht der ultra große Wurf, aber ist durchaus unterhaltsam. Und man hat zwei Leute, so Taron Egerton ist am Overacten, wie man es nur machen kann. Der spielt komplett den verrückten Hinterland-Hillbilly da irgendwie. Das gibt es auch in nerviger auf jeden Fall als die Version, die man da sieht. Und ja, das kann man durchaus sich angucken. Da gibt es auch das ein oder andere, den ein oder anderen Greenscreen zu im Hintergrund, aber ist dann doch auch, sie sind auch doch an die ein oder andere Location noch gefahren, dass man das auch mitnehmen kann. Und ja, kann man sich gut angucken, ist auch nur 96 Minuten lang.
Das doch.
Also, ich habe da in letzter Zeit auf Netflix, glaube ich, schon deutlich schlimmere Sachen mitgekriegt und auch selbst im Kino. Deswegen würde ich sagen, das kann man schon mit weniger Gefahr sich auf jeden Fall in die Netzhaut reinbrennen.
Mhm. Ja. Okay. Also Apex, nicht ans Videospiel angelehnt oder so in irgendeiner Form. Nee. Also auch ab dieser Woche zu sehen, seit 2-3 Wochen jetzt irgendwo zu sehen bei Netflix auf jeden Fall. Könnt ihr machen.
Hab ich noch?
Hast du noch einen
habe ich noch. Ich hätte noch einen, da hätte ich gerne am liebsten mehr Zeit und noch Musik, aber gegen die Musik weigerst du dich sowieso immer. Denn jetzt in der ARD-Mediathek entschieden ist ein Porträt, ein Dokumentarfilm über den deutschen Rapper Khatar, Jiva Hajabi, den wir vor 4 Jahren ungefähr im Kino hatten mit dem Rheingold-Film, wo seine Biografie verfilmt wurde durch Fatih Akin, der ziemlich genau vor einem Jahr beerdigt wurde, am 7. Mai 2025 gestorben ist mit 43. Und da gibt es jetzt 2 Stunden Material in der ARD-Mediathek, die auch damit beginnt mit 11 Monate vor Khatars Tod. Denn die haben angefangen zu drehen, logischerweise ohne, dass sie wussten, dass er stirbt.
Ja.
Oder das irgendwie geplant hatten. Und das hat dann auch viel über den Haufen geworfen. Die ist ist wie eine Miniserie als 3 Teile aufgebaut. 2x1/2 Stunde und 1x ungefähr 1 Stunde. Und da geht es im Grunde einmal über den Aufstieg, den Höhepunkt und dann auch den Fall und seinen Tod. Was er alles erreicht hat, wie er eben aus was für einem Hintergrund er nochmal kommt, nochmal ein bisschen eben genauer als noch im Rheingold-Film, wo er sich ja selber auch ein bisschen noch mehr inszenieren konnte und vor allen Dingen auch hier nochmal über seine letzten Monate, was dann passiert ist nach dem Rheingold-Film auch nochmal, wo sein großes Musikimperium oder die ganzen Unternehmen, die er hatte, auch zusammengebrochen sind und da laufen immer noch Insolvenzverfahren auf jeden Fall gegen irgendwie 5 Firmen und auch seine Frau darf zu Wort kommen, es ist irgendwie sehr viele seine Wegbegleiter und sowas, was da alles Phase ist, was da war, wie er es geschafft hat, innerhalb sehr kurzer Zeit sehr viel abzunehmen. Also man erfährt schon vieles. Es ist natürlich immer noch relativ pampering, würde ich sagen. Also es ist immer noch sehr nett und freundlich. Aber ich finde, wenn man da gut aufpasst, kriegt man schon auch mit. Also ich finde den relativ faszinierend auch. Und ich mag auch viel von dieser Musik, die er gemacht hat. Und ich finde es schon einfach nochmal interessant.
Auf jeden Fall einer der prägenden Deutschrap-Gestalten schon.
Ja, vor allen Dingen auch ohne, dass er selbst lange Zeit im Fokus stand. Also er kam ja mehr oder weniger auf, noch als Agro Berlin schon am absteigenden Ast war. Leute wie Haftbefehl und sowas waren immer, für mich zumindest auch in den Großen Medien, immer sehr viel präsenter. Aber der hatte halt im Hintergrund immer sehr viel Einfluss mit, was er gemacht hat für Leute wie Schwester Eva, die halt als Sexarbeiterin gearbeitet hat und dann halt Musik machen durfte und das dann dadurch auch irgendwie lassen konnte und es nicht mehr gezwungen war, Sexarbeit zu machen oder so. Leute, die er irgendwie rausgeholt hat, wie viel er für irgendwie Jugendarbeit auch geleistet hat tatsächlich, was man sonst auch gar nicht so krass mitbekommen hat eigentlich. Ja, und wie er dann halt eben eine große Liquid Cocaine verloren hat oder kaputt gemacht hat und deswegen 1,8 Millionen Gold geraubt hat. Irgendwie seine große Odyssee durch die Welt hatte, im irakischen Knast gefoltert wurde und es wird auch so lustig in der Doku gesagt, er ist wahrscheinlich der erste Typ, der aus dem Irak nach Deutschland abgeschoben wird, weil das ist das, was offiziell passiert ist, sie wurden abgeschoben.
Ja, alles und mehr jetzt zu sehen.
Genau, könnt ihr jetzt ARD-Mediathek, Khatar, ich würde sagen, ist sehr lohnenswert, bei mir wird nochmal einiges dieser Musik demnächst wieder in der Rotation landen.
Sag mal, geht es bei der Sache etwa um Geld?
Filmriss, Filmquiz. Nein, das nicht, aber um Preise. Und letzte Woche gab es hier in den Gängen und in dieser Woche gibt es das hier.
Wer versucht, für die Zukunft zu bauen, braucht Grundmauern, die stark genug sind. Die Gesetze dieses Landes machen das Volk zum Sklaven seines Königs. Eines Königs, der unbedingte Treue fordert, aber nichts als Gegenleistung bietet. Ich marschierte von Frankreich nach Palästina und wieder zurück. Und ich weiß, dass Tyrannei nur Scheitern zur Folge hat.
Ja, jawohl, genau. Wenn ihr wisst, was das war, schickt uns eine Mail an folgende Adresse.
Schreiben an filmriss@popculture.de.
Und zu gewinnen gibt es zu Nachbeben Freikarten, zu Nürnberg Freikarten und das Buch Der Nazi und der Psychiater von Jack L. Hay aus der anderen Bibliothek, aus dem Aufbau Verlag. Wir haben zu Mortal Kombat Teil 2 Freikarten und auch zu Whistle und sind damit raus, verabschieden uns bei euch. Schaut mal vorbei auf filmriss-leipzig.de, da findet ihr die aktuellen Sendungen immer zum Nachhören und ja, für Spotify lassen wir uns da mal was einfallen. Bei Apple Podcasts gibt's uns auch, könnt ihr uns also auch finden. Wir sind raus und sagen Tschüss und danke, Jasmin.
Bye, bye.
Und auch der Flo ist noch da. Ciao, ciao.
Tschüsseldorf.
Lieben Gruß an alle, die dabei waren. Und Lars sagt auch Tschüss und bis zum nächsten Mal.